Greifswalder Stadtgespräche. Wir hören hin. Greifswald hört hin. Hier kommen Menschen aus unterschiedlichen Generationen und Bereichen der Stadtgesellschaft miteinander ins Gespräch. Offen, neugierig und auf Augenhöhe. Ob Jugendhilfe, Ehrenamt, Pflege, Kultur oder demokratische Institutionen, wir reden über das, was in Greifswald bewegt und darüber, wie wir unser Miteinander gestalten können. Dies ist ein Podcast des Generationenbündnisses und der Partnerschaft für Demokratie Greifswald in Zusammenarbeit mit Radio 98.1 e.V.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Greifswalder Stadtgespräche. Ich bin wieder hier, eure Moderatorin Leonie, und wir haben heute das wundervolle Thema Demenz. Ich finde, das ist ein sehr wichtiges Thema, ein sehr interessantes Thema auch und sehr relevantes Thema. Und wir haben drei wundervolle Expertinnen heute bei uns, die mehr über dieses Thema reden können, als höchstwahrscheinlich ich je reden werde. Vielleicht stellt ihr euch einfach mal der Reihe nach vor.
Ja, ich bin Anne Eckebrecht. Ich arbeite als Sozialberaterin hier im Pflegestützpunkt in Greifswald.
Katrin Schulz-Jokel, ich bin Koordinatorin des Netzwerkes und war selbst mal pflegende Angehörige.
Ich bin René Thyrian und habe Psychologie studiert und bin jetzt beim Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen in Greifswald.
Also wie ihr hört, wir haben hier richtige Expertinnen mit dabei, die auch ready sind, darüber zu reden. Und wir werden erstmal kurz anfangen, einfach mal so ein paar Icebreaker-Fragen zu stellen, damit die Leute, die das hier hören, im Podcast und im Radio, dass die euch einfach erstmal kennenlernen können, ja? Die erste Frage, die ich mir einfach so mal stelle, so als Icebreaker, ist: Was mögt ihr lieber, Sommer oder Winter?
Sommer.
Sommer? Warum Sommer?
Sommer. Weil es warm ist, weil man an den Strand gehen kann, weil man abends wunderbar auf dem Balkon oder auf der Wiese am Hafen sitzen kann.
Oder Picknicks. Picknicks finde ich auch mal ein sehr gutes Argument für Sommer. Also ich bin immer so eine Winterperson, muss ich sagen. Einfach nur, ich kann mit der Hitze nicht um. Ich bin so ein Mensch, der im Norden aufgewachsen ist, und Sommer ist für mich zu heiß, zu viele Mücken, zu viel Schweiß. Ich kann nicht. Ich kann nicht funktionieren, wenn es über 30 Grad sind.
Das ist ja nicht so häufig.
Ja, viele Menschen sind so, oh, jetzt kann ich endlich baden gehen. Ich so, oh, ich kann nicht mehr denken.
Ich werde ab 27 Grad erst betriebswarm.
Das ist verrückt.
Ich gehe vorher gar nicht baden.
Nee, absolut nicht.
Die Wärme ist es gar nicht. Es ist einfach lange hell. Morgens früh, lange abends hell. Das hat man viel vom Tag.
Ja, das war auch wieder ein sehr gutes Argument, aber ich arbeite auch gerne abends. Ich bin, vom Radio machen wir eh immer alles abends, weil wir von 19 bis 23 Uhr senden. Das heißt, wenn ich hier sitze und dann ist es halt dunkel, dann ist es halt dunkel und wir haben trotzdem unsere Gespräche und Meetings und weiter und so weiter und so fort. Okay, vielleicht nochmal einen nächsten Eisbrecher. Ein Icebreaker. Kocht ihr lieber euer Essen oder bestellt ihr lieber?
Kochen. Also, selber kochen? Oh, so ganz alleine?
Ja.
Nee, das mache ich nicht. Ja, bestelle ich lieber. Zuarbeiten, ja, aber.
Schnibbelkönig.
Schnibbel, genau.
Ja.
Und sauber machen.
Ich bin die Meditationskönigin beim Kochen.
Du kochst langsam.
Langsam und lange. Nicht nur innerlich. Ich liebe es zu kochen. Ich esse für mein Leben gerne und ich habe dann immer nur ein Problem. Also ich bräuchte eigentlich noch einen dritten und vierten Frierschrank, um es einzufrieren. Aber bei mir, wenn mal spontan Besuch kommt, ich habe immer was da.
Gut zu wissen.
Sehr gut. Könnte ich ja bestellen.
Ja.
Genau. Richtig.
Kannst nochmal einen extra Job machen, so Essen vorkochen und dann.
Ja, mit Leidenschaft.
Bofrost 2.0. Ha. Bei mir ist es sehr, sehr unterschiedlich. Ich koche sehr gern für die Woche vor, weil ich habe halt nicht so viel Bock zu kochen, aber ich weiß, dass es gesünder für mich ist, theoretisch, als die ganze Zeit halt nur das Studentenessen Nummer 1 Nudeln mit Pesto zu essen. Ich weiß, ich versuche mich zu bessern. Aber es ist halt für mich immer sehr schwierig, nur für eine Person zu kochen. Deswegen koche ich einfach ein riesengroßes Gericht, das mir irgendwie so für 5 Tage oder so hält, und dann passt das.
Sehr schön.
Und wenn es hart auf hart kommt, dann bestelle ich halt, keine Ahnung, meistens bestelle ich, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. So, wir spielen coole Spiele, irgendwie Spieleabend und so, und dann so, wir müssen noch irgendwas essen. Hat jemand was Bock zu kochen? Nee, okay, lass mal Dominos bestellen. So läuft das dann meistens ab.
Bestell nie was.
Gar nicht. Nie? Das habe ich auch noch nie gehört.
Nee, ganz, also kann ich zählen, wenn ich das mal gemacht habe. Und dann auch nur, weil mich jemand anders angestiftet hat. Also ansonsten probiere ich gerne so quer die Küche auch. Ich koche total gerne indisch.
Oh, ein gutes Curry, gutes Naanbrot.
Ich liebe Curry und Naanbrot. Und das ist so schön, wenn man in die Pfanne gucken kann, wenn das dann so hochkommt. Diese Beulen dann. Das ist spannend.
Absolut geil.
Muss man aber aufpassen, es brennt auch ganz schnell an.
Mhm. Oh Gott.
Ja.
Ich habe indisches Curry erst vor kurzem kennengelernt, so wirklich richtig. Und ich fand das mega. Ich war bei einer Freundin zu Hause und sie so, hey, wir können indisch bestellen. Ich so, habe ich noch nie gemacht, lass mal machen. Hab den ersten Bissen genommen. Ich so, boah, wie geil ist das denn? Ganz schön. Also ich glaube, ich muss das selber mal auch ausprobieren, indisch zu kochen.
Ja? Und es gibt wunderbare Kochbücher.
Ja. Ich glaube, da müssen wir nachher nochmal reden und dass du mir was empfehlen kannst. Okay, dann kommen wir zur letzten und finalen Icebreaker-Frage. Was macht ihr lieber? Tanzen oder singen? Bisschen kreativ jetzt.
Singen.
Ja, eindeutig singen.
Ich mach beides gerne.
Oh, ich auch. Ja. Was singt ihr denn so gerne?
Vor mich hin, im Auto, zu Hause, zu jeder Gelegenheit. Ich bin auch im Chor, das kommt da noch hinzu. Das ist nochmal eine andere Art von Singen, aber Musik kann eigentlich den ganzen Tag laufen. Wenn ich nicht arbeiten würde, würde ich rund um die Uhr Musik hören.
Ja.
Tue ich auch. Ich meine, ich arbeite im Radio, haha. Aber ich singe und tanze für mein Leben gerne. Ich war auch im Tanzverein für sehr, sehr lange Jahre. Ich weiß, sie ist 22, was für lange Jahre. Aber ich habe schon ordentlich...
Wenn man mit 5 angefangen hat.
Genau. Ja, ja, eben. Ich auch. Genau. Also so 5, 6, schon, gleich seit der ersten Klasse. Ah. Ist schon ein bisschen...
Ja, als ich hier in einem Tanzverein gewesen bin.
Ja, so geht das, so schnell. Aber ja, also für mich sind meine Shampooflaschen die besten Zuhörer. So unter der Dusche singen immer gut. Aber ansonsten habe ich eh immer irgendwo ein Lied im Kopf. Deswegen passe ich auch hier gut zu Radio 891, nicht wahr? Mhm. Aber ich habe auch gehört, dass Musik irgendwie bei Demenz helfen soll und das Gedächtnis irgendwie aktivieren kann. Ist das irgendwie, bin ich falsch informiert bei sowas?
Völlig richtig.
Falsch nicht.
Könnt ihr mir das vielleicht so erklären, woran liegt das? Was ist das für ein Phänomen?
Naja, also nicht falsch informiert, aber nicht ganz richtig informiert. Musik ist halt ein wunderbarer Emotionsträger. Das heißt, Musik hilft total dabei, halt Stimmung zu beschreiben und Stimmung herzustellen, zu beruhigen oder halt dann auch aus dem Gedächtnis Sachen abzurufen, die früher mit Musik verknüpft gewesen sind. Insofern ist es halt eine Sensorik oder halt ein Eindruck, den der Mensch noch lange, lange aufrechterhalten kann. Und nicht so sehr, dass das Gedächtnis dadurch besser oder beeinflusst wird, aber es ist halt ein Zugang zum Gedächtnis, der halt sonst schon weg ist.
Okay, das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn. Es ist ein Zugang und nicht direkt, dass es irgendwie das Gehirn so kickstartet oder so.
Genau, also es nutzt jetzt nichts, was soll ich, Hardrock zu hören, damit man das Gehirn kickstartet, sondern es ist eher so, wenn man früher gerne Musik gehört hat, dann kann man sich halt wieder in diese Stimmung versetzen oder es kommen Erlebnisse oder Gefühle hoch, die man damals auch schon gerne hatte zum Beispiel.
Ah, gut, das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn.
Ich habe da ein ganz schönes Beispiel für. Wir unternehmen ja mit an Demenz erkrankten verschiedene Dinge. Unter anderem auch waren wir zu einer Weihnachtsveranstaltung in der Kirche und da war ein älterer Herr, der schon sehr krank war. Also der hat kaum gesprochen und der war wirklich so ganz klassisch. Ich mag solche alten Menschen. Der hatte ein Anzughemd an, Hosenträger und eine Anzughose und drüber Westhober, aber ganz, wirklich ganz goldig. Und wir haben dann Weihnachtslieder gesungen und dieser Mann hat im Grunde überhaupt nicht mehr gesprochen, aber die Weihnachtslieder haben geklappt. Und das sind so in dieser Tätigkeit im Netzwerk auch so Gänsehautmomente, wo man sich auch selber mit freut, auch wenn derjenige das kurz danach vergessen hat, aber er ist da einmal mittendrin gewesen. Hm. Eines unserer Ziele.
Ja, also das Netzwerk für Demenz und Kultur, das ist so ein Ding, was ihr öfter macht, dass ihr so zu Vorstellungen oder so Chorabenden oder sowas geht. Oder was macht ihr?
Also uns gibt es seit 2022. Ich habe mal in einer Online-Fortbildung habe ich ein Projekt aus Speyer gesehen und die haben da ein sehr schönes kleines Museum und sind mit den Leuten ins Museum gegangen und das war alles ganz klein und ganz kuschelig und ganz schön. Da habe ich gedacht, das muss doch in Greifswald auch gehen. Und dann haben wir das angefangen. Wir waren eine lokale Allianz für Menschen mit Demenz, ein gefördertes Projekt. Eine Anschubfinanzierung von 3 Jahren ist das. Und dann habe ich gedacht, auch im Museum und so, das kann gut funktionieren. Wir haben dann auch einfach angefangen, viele Kooperationspartner gehabt und haben dann aber im Laufe unserer Arbeit gemerkt, es braucht viel mehr als einen Museumsbesuch. Und daraufhin haben wir unser Netzwerk weiter ausgebaut, haben das multiprofessionell aufgestellt. Und tatsächlich, ja, es gibt Veranstaltungen. In diesem Jahr wird es 3 Museumsbesuche geben. Und ab März gehen die demenzsensiblen Tierparkbesuche wieder los.
Oh, ihr macht Tierparkbesuche? Warst du auch schon mal mit dabei? Kannst du mir das irgendwie erklären, was so ein demenzsensibler Tierparkbesuch ist?
Da treffen wir uns am Eingang, werden erstmal alle eingesammelt und begrüßt. Da gibt es dann auch gewisse Dinge zu beachten, dass man sich gut vorstellt, dass man mit den Leuten ins Gespräch kommt. Ich bin ja im Grunde für sie fremd. Dass man solche kleine Beziehung für den Nachmittag aufbaut. Und dann geht's los mit einer Tierschau, die sehr beliebt ist. Da kommen dann, hoffen wir fallen jetzt die Namen ein, Lotti und Lothar, die beiden Esel oder der Esel und die Eselin, sind total beliebt. Aber es werden auch unter anderem Schlangen gezeigt. Manche hängen sich die auch um. Und das sind so wunderschöne Begebenheiten, die Leute fangen an zu erzählen. Manche hatten Bauernhof. Dann werden auch manchmal die Hühner oder Kaninchen vorgestellt, ganz unterschiedlich, immer so große und kleine. Und alle dürfen die anfassen, alle dürfen die füttern, weil in der Regel ist es so, eine Runde im Tierpark schaffen die meisten nicht. Es sei denn, sie sind im Rollstuhl oder haben einen Rollator. Und deshalb ist das freigestellt, diese Runde. Und das ist meist nach der Kaffeetafel. Wir haben immer noch eine schöne Kaffeetafel zusammen. Und dann ist das immer ein sehr schönes Erlebnis. Und bis jetzt hatten wir auch immer Glück mit dem Wetter.
Das kann ich bestätigen. Ich war bis auf wenige Ausnahmen immer mit dabei. Das ist einer meiner Lieblingstermine in der Woche, das Netzwerk dann auch zu begleiten.
René, hast du auch schon mal mit dem Netzwerk zusammengearbeitet?
Ja. Ich meine Rolle in dem Netzwerk ist hauptsächlich so tun, als wüsste ich viel und Expertise zu sein. Genau. Und ich kriege das mit und bin halt sehr viel national unterwegs und kriege solche Projekte und solche Sachen häufig erzählt. Aber selber nehme ich selten daran teil. Einfach aus Zeitgründen oder weil es passt einfach nicht immer. Und gerade so Tierbesuche, Tierparkbesuche oder Museumsbesuche oder generell mit den Menschen irgendwas unternehmen. Es gibt einen Chor in Wismar, glaube ich, ist der. Ja. Da wird zusammen gesungen oder es wird gemeinsam Theater gespielt. Das sind Erlebnisse oder sind halt Sachen, da zehren die Leute einfach von. Nicht nur die Menschen, die selber betroffen sind, sondern auch deren Angehörige.
Ja. Kann ich mir vorstellen, dass für Angehörige solche wundervollen Erlebnisse super wichtig sind, einfach mit deren Familie nochmal so ein bisschen zu bonden und das ein bisschen zu kreieren. Ich finde das sehr, sehr schön. Gibt es noch, vielleicht jetzt in naher Zukunft, natürlich diesen Tierbesuch, gibt es noch mehrere Ereignisse oder Events, wo man hingehen kann vom Netzwerk?
Wir haben ganz viel vor dieses Jahr. Also wie gesagt, die Termine für den Tierparkbesuch stehen noch nicht. Wir müssen erstmal auf gutes Wetter warten. Jetzt ist es zu kalt. Eindeutig, genau. Vielleicht im März, April. Auf jeden Fall haben wir im April eine Pflanzaktion, die bundeslandweit, sagt man das so?
Ja.
Stattfinden wird, gemeinsam mit der Alzheimer-Gesellschaft und mit anderen Netzwerken. Und da wollen wir vom 24. bis 26. April, vergiss mal nicht pflanzen, ganz egal, ob es ein kleiner Topf ist, bei euch hier zum Beispiel im Studio oder vor eurer Tür, könnt ihr mitmachen. Oder eine große Fläche, zum Beispiel vor der Uni, im Tierpark macht sich das total gut, dass wir einfach an Menschen mit Demenz denken. Man kann natürlich auch, denkbar sind auch, einfach Bilder zu malen und ins Fenster zu hängen. Und wir wollen so viel wie möglich Menschen erreichen, von einer Privatperson über große Unternehmen. Da kann jeder mitmachen und wir freuen uns darauf. Dann gibt es die Woche der Demenz. Kannst du ja vielleicht nachher nochmal was zu sagen? Ja. Im September. Momentan läuft eine Ausstellung im Köppenhaus, die heißt Vergesslich sein, Leben mit Demenz. Und da werden Fotos gezeigt, die gekoppelt sind mit Interviews, die mit Angehörigen geführt wurden. Und das ist auch eine sehr berührende Ausstellung, die läuft noch bis zum 13.02. Am 23. jetzt gibt es um 16 Uhr eine Führung. Am 6. eine szenische Lesung, 6. Februar, aus dem Buch Der alte König im Exil. Und am 13.02. wird dann die Abschlussveranstaltung sein.
Also es sind schon echt viele Sachen, wo man nochmal hingehen kann und sich informieren kann und einfach mal was erleben kann, ein bisschen was dazulernen kann. Ich glaube, da gehe ich auch selber mal hin. Und das mit dem Vergissmeinnicht werde ich definitiv anstoßen. Wir werden wir können vielleicht nichts was pflanzen, aber wir können malen. Wir können malen und wir können das hier ins Studio reinhängen, definitiv.
Ihr könnt euch auch einen Topf hier herstellen.
Und auf Instagram posten.
Na,
da habt ihr ja die richtige vor. Genau. Ich bin nämlich auch noch für die PR verantwortlich.
So, na dann.
Ich mache viele Sachen, frag nicht.
Ja. Gut. Ja, und alles eigentlich daraus entstanden, nicht nur aufgrund unseres Engagements und Interesses an dem Thema, sondern rund um den Welt-Alzheimer-Tag am 21.09. jeden Jahres veranstalten wir seit ein paar Jahren zusammen mit Partnern, mit der Stadt, auch zusammen mit dem Seniorenbeirat immer ein paar Tage. Kulturelle Veranstaltungen, Fachinformationen finden statt bei Partnern. Kulturveranstaltungen hatte ich schon gesagt, für groß und klein, für jung und alt, dass unterschiedliche Generationen auch zueinander kommen können und dass wir einfach das Thema Demenz in der Kombination mit Kultur aus der Tabuzone holen möchten und dass wir alle offen drüber sprechen und dass man einfach die Berührungsängste in jeden Generation dann auch verliert vor dem Thema und die Kopplung zu Kultur funktioniert hervorragend.
Finde ich, also aus so eigener Erfahrung, ich habe auch ein Familienmitglied, das Demenz hat, deswegen diese kulturellen Ereignisse, die ich dann vielleicht auch mal mit meinem Opa besuchen kann, wäre das natürlich mega, mega cool. Und außerdem kann man sich auch so gut verbinden. Für uns haben wir vielleicht nicht so viel, weil ich komme aus Neubrandenburg, das heißt in Greifswald ist immer ein bisschen schwieriger dahin zu kommen, besonders mit den Großeltern und so, wenn sie nicht mal ordentlich irgendwie, ne, ist ein bisschen weiter weg, sagen wir es mal so. Deswegen sind für uns so kleine Kulturanteile so Spieleabende oder so. Aber es ist dann halt natürlich schwierig, sich zu erinnern, wie manche Spielregeln gehen oder so. Aber dann auf einmal macht uns mein Opa bei Mensch ärger dich nicht fertig. Also sowas, so solche schöne Sachen, wo man dann so ein bisschen Vorurteile abbauen kann, aber trotzdem noch mit seinem Familienmitglied was erleben kann. Ich finde das mega, mega cool.
Ja, macht ihr total richtig. Oh. Auch diese gemeinsamen Erlebnisse schaffen, das ist ja auch ein Ziel unseres Netzwerkes. Und vor allem für die Angehörigen, aus dem oft auch sehr anstrengenden Pflegealltag rauszukommen. Das kommt ja immer noch dazu. Also was Angehörige leisten, ist schon sehr, sehr zu bewundern. Ja. Das sind 24/7. 365 Tage im Jahr.
Und die stehen halt auch genau vor den Problemen, vor denen du auch stehst. Zwar aus Neubrandenburg hierhin ist schwierig, aber allein in den Tierpark zu kommen als Greifswalder, ja, ist halt auch sehr schwierig. Also mobilitätseingeschränkt. Das ist die größte Herausforderung, solche Sachen anbieten zu können und Menschen zu finden, die halt für Transport sorgen, Geld zu finden, die Transport bezahlen. Da kann es dran scheitern einfach.
Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das ja auch aus erster Hand. Aber erstmal, ich habe noch eine ganz kurze Frage. Einfach nur so, um die Theorie auch noch so ein bisschen zu stützen, weil ich bin halt kein Arzt oder so. Vielleicht kann mir jemand mal erklären, was Demenz eigentlich genau ist und wie das so funktioniert, kopfweise.
Ja, ich bin auch kein Arzt und es ist auch nicht so einfach. Ganz grob gesagt ist eine Demenz, und es gibt viele verschiedene Arten von Demenzen, ist es ein Verfall des Hirns. Je nachdem, welche Art von Demenz es ist, kommt es zu Ablagerungen im Hirn oder es kommt zu Durchblutungsstörungen. Es kommt einfach zu Prozessen, die so nicht altersgerecht sind und dazu führen, dass Funktionen ausfallen. Bei der bekanntesten Form der Alzheimer-Demenz ist das Kognition, also wird angefangen zu vergessen, beziehungsweise vorher wird noch angefangen, den Orientierungssinn so ein bisschen verlieren. Und wenn dann diese kognitiven Einschränkungen normalerweise Auto abgestellt haben und nicht mehr wiederfinden, Schlüssel verlegt haben und nicht mehr wiederfinden oder an ungewöhnlichen Orten wiederfinden, ist wohl besser gesagt. Das sind so die ersten Anzeichen und irgendwann ist das so schwierig, dass sich halt das auf das tägliche Leben aufschlägt. Man kann zum Beispiel irgendwelche Handlungsabfolgen nicht mehr so machen. Das komplizierte Kochen funktioniert nicht mehr, sondern nur noch einfache Sachen. Zähne putzen funktioniert nicht. Und so kommt es immer weiter zu einem Verfall, den man auch im Hirn zeigen kann bei den meisten Formen. Und so geht es halt immer weiter, bis halt Persönlichkeit sich verändert und man letztendlich dann pflegebedürftig wird. Das ist es ganz grob, was die Demenzen auszeichnet. Und die Art der Demenz unterscheidet sich dann eigentlich hauptsächlich nur, was für ein biologischer Mechanismus dahinter liegt. Aber ich glaube, das reicht als Erklärung. Da möchte ich nicht viel tiefer eingehen.
Das ist voll okay. Ich glaube, so die Grundtheorie haben wir verstanden, dass es verschiedene Arten gibt, aber die eher nur so einen biologischen Hintergrund haben. Und es geht halt mit dem Vergessen halt so ein bisschen los oder irgendwie verlegen und nicht wiederfinden und so weiter und so fort. Orientierungssinn habe ich auch gemerkt bei meinem Opa firsthand. Er hat auch gesagt, irgendwie wird das schwammig mit dem Erinnern. Er hat das selber gesagt, was ich auch ganz toll finde. Weil manche Menschen können sich ja das auch nicht zugestehen, dass sie jetzt irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten haben mit dem Erinnern. Und dann hat meine Oma gleich Initiative gezeigt und sagt, du komm, wir gehen zum Arzt, wir schauen uns das an. Und dann ist die Diagnose dann auch gleich gekommen.
Dann hat die Oma den Opa beim Griff gehabt.
Oh ja,
die führt das Schiff an, das glaubt ihr gar nicht.
Genau, weil häufig ist es halt so, dass es halt zwar von den Angehörigen festgestellt wird, aber die Betroffenen selber wenig einsichtig in, beziehungsweise das als normal empfinden. Und es ist ja auch schwierig zu differenzieren, was ist jetzt Alter und was ist jetzt wirklich krankhaft. Deswegen immer gut, wenn der Angehörige aufmerksam ist und noch besser, wenn es dann schafft, den Menschen zum Arzt zu bringen.
Ja. Also ich glaube, ich bin auch in einer sehr, sehr glücklichen Lage gewesen, weil meine Oma das direkt wie so ein Visier anvisieren kann und dann, puh. Das haben nicht viele und ich bin da auch sehr, sehr glücklich drüber. Aber eine andere Frage, die vielleicht auch ein paar Angehörige haben könnten, ist, warum ist diese Diagnose eigentlich wichtig für die Menschen?
Ja, das ist tatsächlich eine Frage, die auch...
Genau. Ich fange offiziellen Versorgungsteil an.
So machen wir das.
Sehr gut. Die ist halt wichtig, weil in unserem medizinischen Versorgungssystem kriegt man Behandlung und Versorgung nur, wenn man eine Diagnose hat. Das heißt, die Diagnose ist halt der Türöffner für tiefergehende Diagnose, spezialisierte Diagnose, zum Neurologen gehen, ausprobieren von eventuellen Therapien, gucken, ob andere Komorbiditäten, andere Krankheiten dadurch irgendwie beeinträchtigt sind. Also um ins System zu kommen und Handlungsoptionen zu haben, ist wichtig. Und das Zweite ist es wichtig, dass die Angehörigen wissen, worum es geht. Und dann kommst du letztendlich jetzt.
Genau. Danke.
Zu dir.
Zu mir. Und zwar geht es auch darum, ich meine, wir alle können uns das vorstellen, wenn jemand mit Demenz, der macht manchmal Dinge, die die Angehörigen nicht verstehen. Und gerade so in einer Beziehung, wie in der Ehe zum Beispiel, dann hat der Mann vielleicht schon immer irgendetwas falsch gemacht, was der Frau nicht passte, vielleicht nicht ordentlich aufgeräumt, was auch immer. Und diese Dinge verschärfen sich, beziehungsweise es gibt andere Dinge. Und da kann es zu wirklich massiven Konflikten kommen, die natürlich für beide Seiten nicht sehr schön sind und für den, der an Demenz erkrankt ist, im Grunde noch viel schlimmer, weil er das nicht erklären kann. Und deshalb finde ich es immer wichtig, damit alle Bescheid wissen, was derjenige hat oder woran es liegt, da wirklich gleich eine Diagnose zu bekommen. So wie René schon sagt, das geht nicht immer so schnell. Also manche kommen wirklich sehr, sehr spät. Und auch das Umfeld zu informieren, das hat nämlich auch was damit zu tun. Am Anfang ist es so, dass die Leute sich dann vielleicht verstecken, wenn der Mann, die Frau irgendwelche Dinge macht, die unangenehm sein können. Vielleicht immer den Kaffee verschüttet oder die Tasse an die falsche Stelle setzt. Und eben dagegen wollen wir auch steuern, dass die Leute eben in die Einsamkeit gehen. Also pflegende Angehörige droht ohnehin eine Einsamkeit, weil sie eben so sehr mit der Pflege beschäftigt sind. Aber auch da kann man unterstützend tätig werden. Und gerade diese Unterstützungssysteme, was René schon sagte, sind unheimlich wichtig. Tagespflege, überhaupt Pflegegeld zu beantragen, all diese Leistungen, Pflegeleistungen. Und sich da auch drüber zu informieren, weil diese Krankheit geht ja weiter. Und je eher man kommt, umso besser ist man auch vorbereitet auf das, was möglicherweise kommt.
Und tatsächlich ist das oftmals das Hauptanliegen, wenn Angehörige zu uns kommen, eher seltener Betroffene, wenn dann zwar im Schlepptau, aber tatsächlich zu einem hohen Prozentsatz, dass Angehörige sagen, wir sind am Ende unserer Kräfte. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die wenigsten frühzeitig kommen. Es wird Gott sei Dank besser, aber tatsächlich kommen viele zu spät, wenn sie schon lange, lange die Pflege machen, ausgepowert sind, sich auch vielleicht noch überhaupt gar nicht, vielleicht dem engeren Freundeskreis, Bekannten, Familienkreis, Zugehörigenkreis anvertraut haben, aber noch nicht nach außen hin, also in die Öffentlichkeit oder auch in den Verein oder andere, ja, gesellschaftliche Bereiche, wo wir eben unterstützen wollen, okay, dass es ganz normal ist, dass man mit seinem Angehörigen, der an Demenz erkrankt ist, auch das Theater zu besuchen, das Museum zu besuchen, ohne dass jemand von außen komische Fragen stellt, stigmatisierende Fragen stellt, ohne dass es unangenehm ist, weil das Thema ist tatsächlich ein sehr schambehaftetes Thema. Und was wir tatsächlich im Pflegestützpunkt machen tagtäglich, dass wir die Angehörigen erstmal auffangen. Es steht nicht umsonst eine Taschentücherbox immer griffbereit in unserer Nähe, weil oftmals ist das der erste Raum, wo sich die Angehörigen öffnen, vielleicht vorher schon mal beim Hausarzt, vielleicht vorher auch beim Neurologen oder bei anderen Stellen. Wenn es dann aber um die Entlastung selber geht, weil ein Angehöriger selber erkrankt ist oder völlig überfordert ist mit der Pflege, dann geht es schon ans Eingemachte. Dann ist wirklich erstmal die erste halbe Stunde, 20 Minuten manchmal, dass diejenigen erstmal ihren Alltag darlegen. Wir als Fachfrauen im Hinterkopf natürlich dann auch schon sortieren. Mensch, was könnte passen auf die individuelle Situation, auf die, was könnte passen an Entlastung und Unterstützungssystemen? Und dann stricken wir relativ zeitnah, je nachdem, wie der Angehörige offen ist, auch für zuzulassen. Wir versuchen aber so schnell wie möglich Hilfe und Unterstützung dann eben hineinzubringen, da dann auch Partner mit ins Boot zu holen, denjenigen einen Partner an die Hand zu geben. Manchmal übernehmen wir das auch. Es kommt immer darauf an, wie belastend die Situation ist. Und ja, das ist so das Alltagsgeschäft bei uns, weil die Angehörigen sind einfach die Grundlage.
Das Schwierige ist ja auch zu verstehen, dass das, wie Katrin sagte, das geht ja auch nicht weg. Also und dann erstmal zu verstehen, Mensch, das ist jetzt eine lebensändernde Krankheit. Noch nicht mal schlecht, sondern ist lebensändernd einfach. Ja. Und da muss man sich drauf einstellen. Deswegen auch Diagnose wieder wichtig, damit man weiß, okay, Vorsorgevollmacht. Die Autonomie wird immer weniger werden. Gucken, dass man es frühzeitig halt irgendwie in den Griff kriegen kann. Und deswegen halt die Angebote für Angehörige und generell eine langfristige Sache.
Absolut, auf jeden Fall. Also die meisten Menschen, wie ich das jetzt verstanden habe, kommen in die Beratung einfach nur, weil sie so am Ende ihrer Kräfte sind und nicht mehr alleine pflegen können. Oder ist
tatsächlich,
das, ja?
Tatsächlich, beziehungsweise wenn man einen guten Draht zu seinem Hausarzt hat, dann hat man das vielleicht vorher dort schon angesprochen. Oder so wie René sagt, wenn man den Weg, bevor man den Weg zu uns gefunden hat, den Weg zur Diagnostik gefunden hat, weil man von sich aus gesagt hat, okay, wir gehen da jetzt erstmal hin, um überhaupt abzuchecken, vielleicht ist es auch gar keine Demenz, vielleicht ist es auch etwas anderes. Also wie als wenn du zu einem Facharzt gehst, um eine andere Erkrankung zu diagnostizieren. Manch einem geht auch zum Neurologen und nicht mit der Tendenz, okay, weil ich jetzt vergesslich bin, sondern weil es vielleicht andere Diagnostiken erstmal benötigt, wo Demenz, die Alzheimer-Erkrankung, gar nicht im Fokus steht. Und manchmal ist es auch eine Nebendiagnose, verschleiert aufgrund von anderen Diagnosen oder umgekehrt. Also die Krankheiten bedingen sich ja auch gegenseitig, und je hochbetagter und je älter man ist, desto mehr ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass man eine Demenz bekommt. Aber da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, warum, wieso, weshalb man erkrankt, und so viele Risikofaktoren, so viele Beweggründe, die wir gar nicht alle in Gänze hier aufschlüsseln können. Das würde tatsächlich den Rahmen sprengen. Da könnten wir, glaube ich, den ganzen Tag sitzen. Uns geht es eben allen drum, Hand in Hand natürlich den Menschen mit Demenz anzunehmen, so wie er ist, ihm eine Diagnose an die Hand zu geben, dann in das System, in das Hilfesystem hineinzukommen und natürlich auch wertschätzend dann mit an die Hand zu nehmen und natürlich die An- und Zugehörigen auch mitzunehmen und zu entlasten.
Okay, alles klar. Vielleicht noch so eine Frage nebenbei, wenn die Leute dann in der Beratung sitzen, was sind dann die häufigsten Fragen, die sie so stellen? Sind es eher so, wie kann ich weitermachen, wie kann ich helfen, oder was sind so die nächsten Schritte oder so? Wonach fragen Sie? Fragen Sie eher nach Hilfe oder fragen Sie nach irgendwie so zukünftigen Schritten, die Sie tun können?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt davon ab, wo man sich befindet. Befindet man sich in dem Prozess am Anfang der Diagnosestellung, dass man selber damit als Angehöriger offen umgeht und der Mensch mit einer Demenzerkrankung auch selber sich dazu noch äußern kann? Manchmal ist es ganz schwerwiegend, dass man am liebsten gleich eine Krankenhauseinweisung für den Angehörigen machen würde. Also es ist ganz, ganz individuell. Es wird aber immer gefragt, können Sie mir Unterstützung an die Hand geben? Können Sie mir sagen, wohin kann ich mich wenden? Was sind die ersten Schritte? Das ist tatsächlich auch immer dann unsere Frage. Haben Sie schon mal über eine Antragstellung zum Pflegegrad nachgedacht? Haben Sie schon mit dem Hausarzt gesprochen darüber? Inwieweit haben Sie sich geöffnet zu dem Thema? Und das sind so die ganz klassischen Fragen, die immer aufkommen. Und natürlich immer die Frage, haben Sie überhaupt genug Zeit, um sich das alles anzuhören? Dadurch, dass wir eben eine Beratungsstelle sind, nehmen wir uns immer definitiv die Zeit, die derjenige braucht. Und ja, manchen ist es unangenehm, darüber zu sprechen. Manche sprechen auch zum ersten Mal darüber. Und wir versuchen dann, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, immer mit einem positiven Feedback dann den Angehörigen auch bestärkend aus dem Gespräch gehen zu lassen. Ich sage immer Angehörige, weil es sind hauptsächlich die Angehörigen, die zu uns kommen und die eben die Hilfe brauchen.
Ja, also ich kann mir das jetzt, glaube ich, so schon mal so ein bisschen besser vorstellen, weil ich persönlich war noch nie bei so einer Beratung, muss ich sagen. Ich glaube, meine Oma ist da hauptsächlich hinterher und macht sich schlau. Also finde ich das schon mal so ein klares Bild vor Augen zu haben, wie das eigentlich abgeht. Weil es ist ja so realitätsfern von mir noch irgendwie. Auch wenn mein Opa bei mir ist, ist es trotzdem so weit entfernt, weil ich halt die Abläufe nicht kenne, dass mir das hier gerade irgendwie so ein bisschen die Augen öffnet, im positiven Sinne.
Ja.
Das ist halt also extrem wichtig, dass die Angebote vor Ort sind und halt auch in persönlich sind. Mhm. Klar, es gibt natürlich auch Telefon-Hotlines von der Deutschen Alzheimer, die bundesweit sind, wo dann andere Fragen, zum Beispiel das Thema Sexualität, kommt wahrscheinlich seltener in die direkten
Beratung. Aber es kommt auch vor.
Genau, beim ersten Gespräch wahrscheinlich nicht.
Beim ersten nicht, aber beim zweiten, dritten, vierten.
Wenn das Vertrauen aufgebaut ist, kommen auch solche. Ja. Aber solche Themen sind dann natürlich auch online gibt es oder halt Telefon, werden dann auch angesprochen, also gerade für Jüngere, weil dann auch, wenn Leute arbeiten gehen müssen zwischen 8 und 17 Uhr, ist auch schwierig mit den Öffnungszeiten. Auf jeden Fall ist alles problematisch, erstmal. Und deswegen, vor Ort ist sehr gut für die entsprechende Klientel, aber die anderen, und das wird extremst wichtig, weil unsere Menschen jetzt halt auch früher die Diagnosen kriegen. Wir haben jetzt halt Menschen mit Demenz mit 50, 52, 55. Das sind ganz andere, als wir noch vor 10 bis 15 Jahren hatten. Sodass wir das Angebot unbedingt brauchen, aber auch noch mehr machen müssen, da ausbauen. Eigentlich.
Dass wir so ein bisschen variierter sind und dass wir jede Situation irgendwie bedienen können. Genau. So nach der Art. Okay.
Und wir bieten zum Beispiel auch noch Angehörigenschulungen an. Und da ist es so, dass dann auch schon andere Fragen kommen. Das wird bei euch vielleicht eher nicht so sein. Was mache ich in der Kommunikation? Ne, das sind 8 Module, diese Angehörigenschulung. Ist kostenfrei, ist 8x2 Stunden. Und das sind auch immer Gruppen. Ich achte immer darauf, dass es sehr kleine Gruppen sind, weil die Angehörigen einfach. Es gibt Module, wo ich fast die ganze Zeit eigentlich nur daneben sitze und zuhöre. Und wo es gar nicht so unbedingt um die Inhalte geht, sondern wo es um Austausch geht. Und gerade so das erste Modul und das letzte sind da immer so dafür. Beim letzten lasse ich mir auch mal etwas einfallen, weil Thema Selbstfürsorge, so wie du das ja schon gesagt hast, auch ein großes Thema ist, weil Angehörige sich einfach auspowern. Und wenn die nicht mehr da sind, dann bricht das ganze Konstrukt zusammen. Das ist so. Und das sind auch so Sachen, die auch das Netzwerk noch. Wir haben 2 Geri-Coaches im Netzwerk, die sowas dann machen. Ja.
Geri-Coaches?
Geri-Coaches.
Könntest du mir vielleicht erklären, was das ist? Ich weiß nicht, was das ist.
Gary Coach ist jemand, der diese Themen in einer Qualifikation nochmal mit behandelt hat und auch geschult ist im Umgang mit Angehörigen, auch im Umgang mit Betroffenen und in der Lage ist, zu den Angehörigen eine gute Beziehung für diese Zeit aufzubauen und ihnen ja Mut zu sprechen. Also was ich immer sage ist, das Leben, wenn man die Diagnose hat, ist nicht vorbei. Man kann trotzdem ganz viele schöne Momente noch erleben. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass das kein einfacher Weg ist, aber es ist nicht nur traurig. Es gibt viele, viele schöne Momente und dafür sind wir alle da, da noch schönere dazu zu geben und das ein bisschen einfacher zu machen, solche Erlebnisse zu haben gemeinsam. Also es kann zum Beispiel auch eine Enkelin mit ihrem Opa kommen, so wie du.
Muss ich mal vorbeikommen? Genau. Muss ich mal meinen Opa
oder die Nachbarin oder wer auch immer.
Es ist auch keine Schande, den Geri-Coach nicht zu kennen.
Ja.
Aber
zum Glück.
Weil er ist aber extrem wichtig, oder sagen wir so, jemand, der sich kümmert, professionell kümmern kann, ist halt sehr wichtig. Es gibt auch Studien dazu, dass das halt sinnvoll ist. Und ob die nur Lot zu heißen, Geri-Coach oder Manager oder wie auch immer, ist eigentlich relativ egal. Das, was die machen müssen, ist halt an der Seite stehen, bündeln, Informationen bündeln, Ansprechpartner sein, einfach Bescheid wissen im System. Und dass der jetzt im Netzwerk so jemand ist, ist halt besonders gut, weil das Netzwerk, wir haben gar nicht gesagt, wer alles dabei ist. Aber letztendlich wissen, also ich weiß es,
ich weiß es auch gar nicht, wer alles dabei ist,
ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass halt es eine extreme Bandbreite ist. Von Forschung hier, Deutsches Zentrum, aber auch die UMG ist dabei, Odebrecht, Pflegedienste, dann bis hin zu kulturellen Angeboten. Und das also spiegelt ja eigentlich die gesamte Breite, was man eigentlich bräuchte. Ist nicht einfach nur Gesundheit versus Soziales oder so. Und die sind alle irgendwie, wie gesagt, ich kann sie nicht alle namentlich nennen, wer es da
ist. Ist auch teilweise schwer, dass man keinen vergisst, aber ich kann auf jeden Fall sagen, uns fehlt noch ein Fahrdienst. Das wäre, ja, wenn das jemand hört und gerne den Fahrdienst übernehmen möchte, gerne an uns wenden.
Wir machen, hier ist der offizielle Aufruf, wir brauchen einen Fahrdienst. Bitte meldet euch, ihr könnt Geld verdienen. Los!
Ja. Genau.
Finde ich auch mega wichtig. Fahrdienst immer gut. Ich bin eh nicht so eine Autofahrerin. Das heißt, wenn ich meinen Opa irgendwo mal hin mitnehmen möchte, wahrscheinlich dann irgendwie per Bahn oder so. Oder halt Fahrdienst. Leutings, meldet euch.
Wobei das Netzwerk auch dafür gesorgt hat, dass die Busfahrer hier demenzsensibel geworden sind.
Wirklich?
Also unser großes Ziel ist es ja, demenzsensible Kommune zu werden. Je schneller, je besser.
Richtig.
Gar keine Frage. Und dazu gehört natürlich auch das Umfeld der Menschen mit Demenz zu schulen. Und da haben wir im letzten Jahr mit den Busfahrenden angefangen und haben die geschult. Das ist eine Kompaktschulung und das hat recht gut geklappt. Und ich habe auch bemerkt, dass viele schon, gerade was so Menschen mit kognitiven Einschränkungen angeht, gut handeln können dort. Und es hat ein bisschen gedauert, bis sie so aus sich herauskam und das berichtet haben. Aber da habe ich gedacht, das hat mich sehr gefreut, dass es da eben nicht ja, so stigmatisiert wird und dass den Leuten auch geholfen wird, die Schwierigkeiten haben, im Bus oder wo auch immer.
Ja, finde ich auch wirklich mega cool. Kurze Frage. Wenn man eine demenzsensible Stadt werden möchte oder Kommune werden möchte, ist Prävention auch Teil davon? Also, dass man mehr weiß über Demenzprävention?
Ja, René.
Ja, natürlich. Das kommt aber auch wieder darauf an, was du unter Prävention verstehst.
Ja, das weiß ich ja nicht. Also was kann man tun, um Prävention
das, was immer durch die, Zeitungen geht, von wegen, was weiß ich, das ist ein Risikofaktor, dann wird man dement oder so, wird ja viel, viel publiziert.
Ja.
Aber eigentlich ist Prävention halt vorbeugen, nicht nur der Krankheit selber, sondern auch der Pflegebedürftigkeit. Und die Pflegebedürftigkeit, die ist halt abhängig davon, wie sozial isoliert oder sozial eingebunden man ist, wie gesund man lebt, ob man sich genug bewegt, ob man vernünftig hört, ob man vernünftig sieht, ob man seine ganz anderen Herzkrankheiten zum Beispiel alle im Griff hat. Also Prävention ist schon sehr wichtig und durch so soziale Aktivitäten, Tierparkbesuch, das ist auch Mobilität, da bewegen sich die Leute, es ist frische Luft, es sind soziale Kontakte, das sind natürlich auch Präventionsangebote in dem Sinne. Aber wie gesagt, nicht um die Krankheit zu verhindern, aber um die Krankheit oder das Leben im Moment zu beeinflussen, ist es auf jeden Fall Prävention. Schön wäre es, wenn halt die Stadt einfach gesundheitsfördernder wäre. Das hätten auch nicht nur die Leute mit der Hirngesundheit was davon, sondern sämtliche chronischen Erkrankungen. Also insofern, ja, Prävention muss immer mitgedacht werden, wird es halt auch. Aber wir sind jetzt kein Krankenkassenpräventionsangebot, die es ja auch gibt.
Die es auch gibt, die genau. Man vielleicht noch mal ein bisschen auch hervorheben könnte. Ja. Oder wo man mit Krankenkassen vielleicht auch sogar zusammenarbeiten könnte. Ich weiß nicht, ob das geht als Netzwerk.
Tatsächlich, ja. Grundsätzlich.
Genau.
Wir setzen niedrigschwellige an. Tatsächlich, um zu sagen, also Demenz geht jeden an. Jeder kennt jemanden im Freundeskreis, im Bekanntenkreis, im Familienkreis, der eventuell schon mal im weitesten Sinne mit der Erkrankung zu tun hat, da wo die Krankheit eben schon diagnostiziert ist oder festgestellt wurde. Uns geht es auch darum, das Thema Demenz aus der Tabuzone zu holen und wirklich, dass es Normalität wird, über das Thema grundsätzlich zu sprechen, dass es immer mit am Küchentisch dazugehört, auch darüber zu sprechen und nicht hinter verschlossener Tür und vorgehaltener Hand. Mensch, der Nachbar ist jetzt an Demenz erkrankt und oh Gott, was machen wir nun? Und so eine Mauer des Schweigens hochzufahren, sondern eben tatsächlich in die Breite zu bringen. Das ist das Ansinnen von uns allen, von allen Partnern, die in dem Netzwerk tätig sind und natürlich der Stadt.
Die Stadt würde, wenn die Stadt jetzt am Tisch sitzen würde, was sie ja leider gerade nicht tut, die würde wahrscheinlich sagen, soziale Teilhabe ermöglichen.
Ja.
Das ist das große Ziel.
Ja, tatsächlich.
Und ich glaube, mit den ganzen Sachen, die das Netzwerk aufbaut, ist es schon mal ein großer Schritt nach vorne, würde ich sagen, erstmal. Ich weiß, man fängt klein an, aber ihr seid ja am Machen und Tun. Und wenn die Leute das dann auch wirklich wahrnehmen und der Zulauf super ist, dann kann man sich ja noch weiter ausbreiten und das noch weiter in die Massen treiben und so weiter und so fort. Da kommt wieder das PR-Gehirn durch, man merkt es.
Ja.
Was mich auch interessieren würde, ist Thema Forschung. Ich bin ja momentan noch Uni-Studentin und Forschung ist ja so ein bisschen Teil von dem, was ich auch mache, bloß halt in eine andere Richtung. Wie sieht der aktuelle Forschungsstand mit der Demenz aus? Was ist da los?
Also, es hat sich in den letzten 10, 15 Jahren enorm viel getan. Dass die letzten 2 Jahre durch die Presse gegangen ist, dass es ein Medikament gibt, welches halt eine Demenz verzögern kann. Da ist der aktuelle Stand so, es gibt 30 Wirkstoffe, die ausprobiert werden in Studien. Die kommen meistens nicht über die Tierversuche hinaus, aber es gibt halt so 3, 4, 5 Wirkstoffe, die halt beim Menschen funktionieren, die dann diesen biologischen Prozess verlangsamen können. Da ist der aktuelle Stand so, 2 Medikamente sind in der EU zugelassen, sind also prinzipiell verfügbar. Da fehlt aber in Deutschland noch die klare Aussage der Krankenkassen, also ob es getragen wird oder nicht. Das kann man auch nicht voraussehen, weil in Großbritannien zum Beispiel wird es nicht bezahlt, in den USA wird es bezahlt. Also ist eine politische Entscheidung letztendlich. Da sind wir schon einen großen Schritt weitergekommen. Genauso gut bei den Risikofaktoren. Da wissen wir auch relativ gut, was man prinzipiell beeinflussen kann. Ernährung, Bewegung, Rauchen, Cholesterin, 12, 13 Faktoren gibt es da. Da ist das große Problem, dass sich das hauptsächlich auf die Phasen bezieht, wo man die kognitiven Schwierigkeiten noch nicht so offen sieht. Das heißt, dein Opa, der wäre zu spät für diese Art der Studien. Natürlich beeinflussen die den Verlauf, aber man geht also momentan immer weiter nach vorne in der Forschung, um zu gucken, was kann man möglichst frühzeitig machen. Und ansonsten haben wir natürlich zu wenig Geld zum Forschen, ist schon klar.
Wie immer.
Genau. Und es geht also in die Richtung Hirngesundheit, weg von diesem Krankheit Richtung Hirngesundheit. Wie kann man ein gesundes Hirn fördern? Das fängt halt beim Kind dann an.
Ja.
Aber da sind noch keine, wären jetzt keine Ergebnisse, wo ich sagen würde, so, das ist jetzt der große Durchbruch oder so.
Also wir forschen immer noch stetig weiter, auch wenn Geld fehlt und wir haben Fortschritte gemacht.
Es wird extrem komplex, aber es kommen noch immer wieder Ergebnisse raus, die hoffnungsfroh sind. Zum Beispiel, wenn wir über Kommunikation denken und über Unterstützung, ist halt die Digitalisierung ein Riesenfeld, was halt Kommunikation erleichtern kann, was halt auch Mobilität fördern kann oder Inklusion fördern kann. Das sind also viele Konzepte da draußen, wie man dazu sorgen kann, dass die Leute weiter in der Gesellschaft bleiben, durch die Nutzung digitaler Techniken. Gerade hier im ländlichen Raum, wenn man nicht mehr zum Arztbesuch hinfahren muss, 2 Stunden mit dem Bus oder 1 Stunde lang, 4 Stunden Wartezeit und dann wieder zurück, sondern das halt mit Videosprechstunden machen kann, das ist schon ein riesiger Erfolg. Und das wird gerade in Greifswald wird da sehr viel gemacht in der Richtung.
Also das hört sich schon mega, mega cool an. Und wir sind ja eh immer so ein bisschen auf Medienkompetenzen ausgelegt, auch hier im Radio, dass man so Leuten ein bisschen die Medien ein bisschen beibringt oder zeigt, ja, das kann man machen, das ist vielleicht gefährlich und so weiter. Und dass man mit der Digitalisierung dann Menschen mit Demenz noch ein bisschen mehr inkludieren kann, ist natürlich mega cool.
Und ich habe das Wort KI nicht erwähnt.
Und wir als Radio stehen dahinter, absolut, gegen KI hier bei uns. Vielleicht nochmal so zum Abschluss als wunderschöne Umrundung. Wenn ihr eine Sache zu den Angehörigen sagen könntet, die ja gerade eine Person haben in ihrer Familie oder in ihrer Bekanntschaft, die gerade unter Demenz leiden oder die Demenz haben, eher gesagt, was würdet ihr zu ihnen sagen? So dieser ein springender Punkt.
Passt auf euch auf und genießt die Momente, die ihr gemeinsam habt.
Wunderschön. Habt ihr auch noch einen springenden Punkt, den ihr vielleicht den Angehörigen mitteilen wollt?
Sprecht offen und ehrlich darüber. Mhm. In jeglicher Form, in jeglicher Hinsicht.
Holt euch Hilfe, denn es ist mehr Hilfe da, als man denken würde.
Ich glaube, mit diesen Worten werden wir uns verabschieden von unseren Zuhörern. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Passt auf eure Leute auf. Bis dann.
Danke.
Ja, danke.
Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Nochmal so zum Verständnis oder einfach nur für Leute, die gerne beim Netzwerk mit dabei sein möchten. Wo kann man euch eigentlich erreichen?
Ja, wir sind einmal auf der Homepage der Stadt vertreten und wir haben eine Instagram-Seite. Wir freuen uns natürlich, wenn wir auch ehrenamtlich Tätige für das Netzwerk gewinnen können, gerade um Veranstaltungen zu begleiten, vielleicht auch mal einen Kuchen zu backen, was auch immer. Das kann eine ganz kleine Hilfe sein. Aber das wäre auch toll, wenn da sich Ehrenamtliche bei uns melden würden. Und wer Hilfe und Unterstützung braucht, braucht einfach nur unter Demenz und Kultur nachgucken und dann findet er uns hier in Greifswald.
Okay, alles klar.